Er lässt uns nicht im Stich. Ich hatte eben noch mal aus der letzten Predigt von letzter Woche einen Vers im Kopf. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist eine felsenfeste Zusage. Der angegebene Predigttext für heute steht im 2. Mose Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Und es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein von Rohr für ihn und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil. Und ihre Dienerin ging am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind. Und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Ein für Weihnachten nicht unbedingt geläufiger Text. Aber wir werden merken, dass es eine Verbindung gibt. Ein Kind wird geboren, ein Junge, ein schönes Kind. Eigentlich ein ganz gewöhnlicher Vorgang. Passiert ja glücklicherweise auch bis heute immer wieder. Allerdings sind hier die äußeren Umstände sehr ungünstig. Mose ist das 3. Kind seiner Eltern. Seine Schwester heißt Miriam und sein Bruder Aaron. Seine Eltern stammen beide aus dem Stamm Levi, also dem Priestergeschlecht. Sie heißen Amram und Jochebed. Kann man im 2. Mose Kapitel 6 nachlesen. Circa 320 Jahre zuvor war Jakob mit 11 seiner Söhne und deren Familien ins Land Ägypten gekommen. Eine Hungersnot hatte sie getrieben. Der 12. Sohn, der Josef, der war schon da und war inzwischen zum Vizeregenten aufgestiegen. Unter seiner Schirmherrschaft wurden sie willkommen geheißen und siedelten sich im Land Ägypten an. Es waren circa 70 Personen, eine Großfamilie halt. Und jetzt in Ägypten hatten sie sehr, sehr gute Lebensumstände. Keine Hungersnot mehr, genug zu essen. In der Gegend wird es gegen 18 Uhr dunkel. Die Familie begann rasant zu wachsen. Richtig rasant. Solange Josef lebte, war das noch kein Problem. Aber die Jahre vergingen, Josef starb und auch der Pharao, ein neuer Pharao, übernahm die Regierung und das Volk wuchs und wuchs immer heftiger. Könnt ihr euch das mathematisch vorstellen? Also das ist so wie eine Pyramide, die falsch herum ist. Die Spitze ist unten und dann geht das so. Unten, der Punkt, das sind diese 70 Personen und das steigt so an, nicht gerade, sondern das... Ich kann das jetzt nicht rechnen, so ein Mathe-Genie bin ich nicht. Aber ich überlege gerade. Es hat mal jemand ausgerechnet und es sollen pro Frau ungefähr 15 Kinder gewesen sein. Ja. Genau. Wo bin ich? Wie viele Menschen es waren, als Mose geboren wurde, sagt uns die Bibel nicht. Aber 80 Jahre später, als denn der Auszug tatsächlich stattfand, da wird uns eine Zahl genannt. Steht in 2. Mose 12, 600.000 wehrfähige Männer. Man geht davon aus, dass wenn man Frauen, Kinder und so weiter mitrechnet, Alte, es ungefähr 2,5 Millionen Menschen gewesen sind. Björn hat das mal ausgerechnet, der hat das hier mal gesagt mit den 15 Kindern pro Frau. Der ist auch ein bisschen heller in der Schule gewesen. Mit dieser Reproduktionsgeschwindigkeit hatten die Ägypter allmählich ein Problem. In der Bibel steht, das Land wurde voll von diesen Menschen. Sie bekamen Angst. Sie hatten Angst, zahlenmäßig zu unterliegen und im Kriegsfalle könnte es zu Problemen kommen mit den Israelis. Also begannen sie, das Volk Israel zu unterdrücken. Sie mussten Zwangsarbeit verrichten. Allerdings bremsten diese Maßnahmen nicht das Wachstum des Volkes. Dann wurden die Hebammen angewiesen, neugeborene Jungs zu töten. Ich zitiere mal aus dem ersten Kapitel drei Verse. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß, wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann seht auf das Geschlecht, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern sie ließen die Kinder leben. Ein wirklich schönes Beispiel, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Allerdings gab der Pharao danach einen ganz fürchterlichen Befehl und so endet auch Kapitel 1. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber die Töchter lasst leben. Kinder wegwerfen. Das ist ein Wahnsinn, aber ist uns das heute völlig unbekannt? Es wird nur anders gemacht und anders benannt, aber es ist im Prinzip nichts anderes. So, und in diese Atmosphäre hinein wird jetzt der kleine Mose geboren. Es heißt, er war ein schönes Kind. Jedenfalls entschieden sich seine Eltern Jochebed und Amram, dem Pharao nicht zu gehorchen. Und sie verstecken das Kind. Und ich denke, es war nicht nur seine Schönheit, die sie dazu bewogen hat. Sie haben schon eine Ahnung gehabt, dass Gott etwas Besonderes vorhat. Dazu lesen wir in Hebräer 11, Vers 23. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Ein Kind zu verbergen, stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Wir haben ja hier glücklicherweise auch viele Kinder. Und da schreit auch mal eins und da müssen auch mal Windeln gewaschen werden. Naja, 3 Monate halten sie durch und dann geht es einfach nicht mehr. Es ist ihnen bewusst, dass Kinder ein Segen und ein Geschenk von Gott sind. Das ist ihnen bewusst. Und genau diesem Gott befehlen sie dieses Kind jetzt an und übertragen ihm nun die Verantwortung für das Leben. Sie machen ein Kästlein aus Schilfrohr, machen es wasserdicht. Interessanterweise wird im Urtext für das Kästlein das gleiche Wort verwendet wie für die Arche bei Noah. Der kleine Mose liegt also in einer kleinen Arche und ist nun der Führung Gottes und seiner Leitung anvertraut. Mir ist noch so der Gedanke gekommen, sie haben den Kleinen nicht einfach in den Nil gelegt und haben gesagt, so Gott, jetzt bist du dran. Nein, was sie selber beitragen konnten, das haben sie getan. Und ich denke, das ist auch für uns ein wichtiges Prinzip. Das Gute, zu dem wir imstande sind, es zu tun, das sollten wir auch tun. Prinzipiell braucht Gott uns und unsere Taten natürlich nicht. Aber wir dürfen als Kinder Gottes mit an seinem Reich bauen. Kennt ihr das noch, wenn kleine Kinder bei der Arbeit der Eltern irgendwie helfen wollen? Eigentlich würde es schneller und besser gehen, wenn man es alleine macht. Aber darauf kommt es gar nicht an. Das Kind lernt etwas und die Eltern freuen sich an der Liebe, die das Kind durch das Helfenwollen zum Ausdruck bringt. So verstärkt sich die Liebe wechselseitig und es ist ein harmonisches Miteinander. Und genauso ist es auch mit Gott und uns. Er könnte alles viel besser und schneller als wir. Aber wir dürfen unsere Liebe und unseren Glauben auch praktisch werden lassen. Ich sprach kürzlich mit Dietlind in der Morgenandacht darüber und sie brachte das Beispiel des Leibes mit den verschiedenen Gliedern und ihren Aufgaben. Da ist kein Glied nutzlos und ohne Aufgabe. Wenn man sich so einen Arm so vorstellt und der hat keine Lust mehr, der hängt jetzt nur noch so runter, dann gehen die Muskeln mit der Zeit weg und wenn die Durchblutung auch noch aufhört, dann fault er ab und stirbt ab. Und das tut dem ganzen Leib sehr weh. Und der verbliebene Arm muss dann die ganze Arbeit alleine machen. Jochebed und Amram jedenfalls werden durch Liebe und Glauben getrieben, alles, was ihnen möglich ist, für den kleinen Mose zu tun. So liegt er in seiner kleinen Arche und ist eigentlich immer noch akut mit dem Tod bedroht. Der Satan versucht hier Gottes Plan zur Befreiung des Volkes Israel zu verhindern. Aber Gott dreht die Situation komplett und rasend schnell um. Ich bin von dieser Wendung immer wieder sehr angetan. Sind das jetzt alles nur Zufälle, dass die Tochter des Pharao just zu dieser Zeit und an der Stelle baden geht? Sie schaut in das Kästlein und ihr Herz wird überwältigt. Das können wir natürlich nachvollziehen, aber es gibt böse Menschen, die sogar Kindern Böses tun. Aber ihr Herz wird überwältigt. Ich kann das gut verstehen. Und zugleich steht Moses ältere Schwester Miriam zur Stelle. So eine große Schwester ist manchmal viel wert. Steht sie zur Stelle und vermittelt ihre eigene Mutter als Amme für den kleinen Mose. Der Plan des Bösen ist komplett gescheitert. Das Kind darf jetzt wieder nach Hause zu seinen Eltern. Es muss nicht mehr versteckt werden und steht ab sofort sogar unter Schutz. Und die Mutti wird noch bezahlt dafür. Man geht davon aus, dass der kleine Mose so 3-4 Jahre bei seinen Eltern war, bevor er zur Tochter des Pharao in den Palast kam. In 3-4 Jahren sind die Grundlagen gelegt im Denken eines Kindes. Es wird von den Eltern viel über Gott gehört haben und er begreift sich ja auch als Teil dieses Volkes. Auch aus diesem Geschehen kann man Grundsätzliches ableiten. Es gibt keine Situation und erscheint sie auch noch so aussichtslos, die Gott nicht komplett verändern könnte. Ich weiß natürlich nicht, wann er was warum tut. Das weiß ich nicht. Aber hier tut er es. Und euch fallen bestimmt noch viele andere Szenen aus der Bibel ein, wo Situationen dramatisch kippen. Da steht ein Heer vor Jerusalem, wissen alle nicht weiter und die hauen sich gegenseitig den Schädel ein. Und der Krieg ist vorbei, bevor er angefangen hat. Es gibt so etwas. Gott kann alles. Wenn man die Berichte über Mose dann weiterliest, so erfährt man, wie aus ihm der legendäre Anführer des Volkes Israel wird, wie er mit Gottes Hilfe den Pharao in die Knie zwingt und welche Wunder beim Auszug aus Ägypten so geschehen. Ich muss jetzt aber allmählich die Kurve kriegen, es ist ja nun mal Weihnachten, ne? Dass Kinder geboren werden, ist glücklicherweise heute immer noch ein natürlicher Vorgang. Ich kann nicht schätzen, wie viele es seit Erschaffung der Welt gewesen sind. Viele Milliarden, viele Milliarden. Manche dieser Kinder haben große Dinge getan im Laufe ihres Lebens. Berühmte Menschen, es wurden Denkmäler gebaut, manche Namen stehen in Geschichtsbüchern, Straßen, Dinge wurden benannt. Wir haben jetzt eine Albert-Hollin-Straße in Bützow, habe ich gelesen. Doch ein Kind überragt alle anderen. Und das auf völlig andere Art und Weise. Kein großer Eroberer, kein starker Krieger, kein Superleistungssportler, keine technische Erfindung. Natürlich wisst ihr alle, wen ich meine, Jesus Christus. Wir haben heute Morgen gelesen, Er ist der Abdruck, das Ebenbild Gottes. Und er wird Mensch, damit wir die Gottheit überhaupt ertragen können. Wir könnten Gott, den Vater, in seiner Herrlichkeit, könnten wir gar nicht sehen, wir würden sterben müssen. Gott wählt eine Form, die für uns erträglich wird. Und er wählt eine Sprache, die wir verstehen können. Wir haben da heute Morgen schon drüber gesprochen, wirklich verstehen, warum Gott diesen Weg gegangen ist, kann ich nicht. Ich kann euch im Grunde auch nur das erzählen, was uns die Bibel sagt. Ich weiß nicht, warum Gott so gnädig und barmherzig ist. Wir Menschen wären nicht so. Und wieder versucht der Satan, diesen Plan zu durchkreuzen. Wieder gibt es einen Kindsmord. In Bethlehem wird Jesus geboren, das wissen wir alle. Dann sind die Weisen bei Herodes und fragen nach, wo wird denn dieses Kind nun geboren? Und die forschen in den Schriften. Und die Reaktion sollte doch eigentlich sein, wenn man aus der Schrift weiß, der Messias ist geboren, dann muss man eine Entscheidung treffen. Will ich ihn? Will ich mich darunter stellen unter Gottes Plan? Und Herodes versucht, ihn zu töten. Und er tötet pauschal alle Kinder unter 2 Jahren in dem ganzen Gebiet. Und wieder ist es Gott ein leichtes, seinen Sohn daraus zu erretten. Josef hat einfach einen Traum und sie gehen nach Ägypten und kommen erst wieder, als Herodes gestorben ist. Ich habe hier eigentlich einen ganz langen Text noch, aber den lese ich nicht. Das führt uns zu weit. Ich denke, die Parallelen zu Mose sind klar erkennbar. Der Satan versucht wieder Gottes Plan zu durchkreuzen. Auch vor einem Massenmord schreckt er nicht zurück. Der Böse hat kein Gewissen, keine moralischen Grenzen. Und ist es nicht auch genau das, was heute überall geschieht? Ein Menschenleben zählt nicht viel. Gott siegt aber mit Leichtigkeit und sein Plan erfüllt sich. Der Rettungsplan hat funktioniert. Und die scheinbare Niederlage, als Jesus dann am Kreuz hängt, die scheinbare Niederlage ist der größte Sieg der Geschichte. Und was mir dabei so aufgegangen ist, der Satan ist nicht allmächtig und nicht allwissend. Das ist nur Gott. Und warum das alles genau so geschehen ist, das weiß ich nicht. Aber wir lesen die Berichte und wir wissen, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Und wenn die Worte, die die Bibel uns sagt, wirklich gewiss und wahr sind, wovon ich felsenfest überzeugt bin, dann dürfen wir darauf warten, dass dieses Kind als König und als Herrscher wiederkommt. Wie das im Einzelnen ganz genau ablaufen wird, das weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Und ich bin froh und dankbar, dass er uns Zusagen gemacht hat, die uns gewiss machen, dass wir gerettet sind. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil er es uns aus Gnade zusagt. Das muss ich sagen, das habe ich für mich selber tatsächlich erkannt. Ich brauche Vergebung. Es gibt, denke ich, keinen Tag, an dem man wirklich heilig durchs Leben geht. Keinen Tag. Gestern, wisst ihr noch dieses Loblied, was ich euch da vorgelesen habe aus Kolosser 1? Wenn man das im Text nach Luther liest, da kommt ein Wort vor, das liebe ich richtig. Unverklagbar. Wer durch Jesus Vergebung hat, der ist vor dem Gericht Gottes unverklagbar. Das ist der Sieg, den Jesus für uns errungen hat am Kreuz. Dafür ist er auf diese Welt gekommen, als ein Mensch, hat alles durchlitten wie wir, versucht in allem ohne Schuld geblieben und hat unsere Schuld bezahlt. Gott sandte seinen Sohn. Amen.